Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit dem Roland Bracke, er ist Unternehmer, Besitzer vom grössten unabhängigen Online-Dienst der Schweiz und in der Jury von «Höhle der Löwen», einer Fernsehsendung, die es seit ein paar Jahren in der Schweiz gibt. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Ein Mann, der Roland Bracke, den kennt man aus der Fernsehwerbung, aber auch aus Fernsehsendungen. Ein self-made man, der von ganz unten bis ganz oben kommt. Er ist heute mein Gast hier im Studio. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Roland, wer bist du?
Ich bin seit meinem Studium, vor 27 Jahren, bin ich Unternehmer im Bereich Onlinehandel. Ich habe sozusagen immer so ein bisschen wie als Nachdiplomstudium schon nebendran Firmen in anderen Branchen ein bisschen begleitet. Und seit 3 Jahren bin ich jetzt eben Investor bei der Höhle der Löwen.
Aber was bist du für ein Mensch? Komm, fangen wir mal mit dem Mensch an, nicht mit dem Unternehmer und Berufsmann. Was bist du für ein Mensch? Wie würdest du dich beschreiben?
Ja, ich glaube, ich bin jemand, der gerne mit Menschen zu tun hat, wo der Umgang mit spannenden Menschen auch schätzt.
Und was sind so deine Eigenschaften? Du wirkst eigentlich ein bisschen schüch. Wir kennen uns nicht so gut und treffen uns da jetzt im Studio. Bist du eher ein introvertierter oder eher ein extrovertierter Mensch?
Nein, definitiv eher ein introvertierter.
Und eben, darum ist das wahrscheinlich besser im Online-Handel. Du hast ja mal gesagt, du sagst ganz schlechte Verkäufer, du sagst ehrlich. Was heisst das, die guten Verkäufer sagen unehrlich? Oder?
So habe ich das natürlich nicht gemeint.
Ja, nein. Logisch, das ist Konsequenz, oder, wenn man es zusammendenkt, oder?
Ja, ich bin einfach, wie ich bin eher, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe aber die Leute, die ich kenne, mit denen pflege ich den Kontakt auch gerne. Und lehre sehr gerne von anderen Leuten. Eben, Kontakt ist mir schon wichtig. Ich bin nicht der, der gerne nur im stillen Kämmerchen hockt.
Bist du eher ein Optimist oder eher ein Pessimist?
Natürlich, das ist klar ein Fall. Ich bin ein Optimist.
Ein Optimist. Also du hast eigentlich relativ einfach angefangen in Bözen, einem kleinen Dorf im Fricktal. Großeltern waren Bauern, der Vater ist Dreher. Was war denn dort in der Jugend im Berufswunsch? Roland, was hast du werden?
Pilot. Ich habe früh angefangen mit Modellbau, mit Flugzeugen, Auto und so weiter. Und natürlich, je höher, desto besser. Und dann ist Pilot ist am Anfang schon mein Traumberuf gewesen.
Aber warum hast du das aufgegeben? Du hättest ja können Militärpilot werden, oder?
Ja, es ist dann so, während der Ausbildung habe ich die fliegerische Vorschule gemacht. Bin da zweimal 2 Wochen gewesen, fliegen und hätte können weitermachen. Und für mich war es immer so ein bisschen eigentlich eine Option gewesen, möglichst viele Optionen offen halten. Aber in diesen Kursen habe ich dann irgendwie gemerkt, Militär, das ist glaube ich nicht meine Welt. Ich war ganz ein schlechter Befehlsempfänger und darum habe ich dann gefunden,
es geht, nein, lieber, nicht. Wenn schon nicht willst, Befehlsempfänger, ist es besser, wenn man sie selber gibt. Aber du hast ja eigentlich relativ einfach angefangen, Elektrotechnik oder Mechanikerlehre, und erst später hast du das dann noch ein bisschen ausgebaut, wie du hast gesagt, eben Studium, das ist nicht ein Universitätsstudium gewesen, sondern HTL, oder?
Ja, genau. Also später war es nicht wirklich. Ich habe die Berufslehre gemacht, habe dann meine RS gemacht, Militär, und dann bin ich direkt studieren. Das ist 3 Jahre gegangen, Elektrotechnik. Von dem her ohne Unterbruch, aber einfach mehr den Weg eben von der praktischen Seite. Zuerst eben Elektromechaniker, so Grundfertigkeiten gelernt, alles, was es braucht, und dann an die Hochschule.
Und die Faszination vom Computer, die ist relativ schnell gekommen, oder? Aber Computer selber entwickeln, wie ein Steve Jobs beispielsweise, das war nie eine Frage, mit der du dich auseinandergesetzt hast. Du hast einmal, glaube ich, eine Champignonzucht. Hast du irgendwie ein bisschen gefördert mit ein paar Handgriffen, hast du, glaube ich, den Computer ein bisschen dazu gebracht, Bewässerung und Temperatur. Aber das war nicht ein eigener Computer.
Ja, also das waren schon nicht nur ein paar Handgriffe. Da habe ich wirklich effektiv Leiterplatten gehetzt und Elektronik entwickelt und so. Das hätte ich schon gerne gemacht. Aber ich glaube, da, wenn man ehrlich ist, schon damals hat das Umfeld in der Schweiz hat das irgendwie gar nicht ermöglicht, dass man können, dort so direkt in die Produktion einsteigen.
Wieso denn eigentlich nicht?
Ja, die ganze Branche, denn ist, also die Anfänge von der Computersysteme, die sind halt wirklich in Amerika geleitet worden und Produktion in Asien. Das ist dort schon so gewesen.
Aber warum haben wir das nicht können machen? Also der Fall von Taiwan. Taiwan ist ja für dich wichtig, dort hast du eine Einkaufsgesellschaft gemacht. Und dort kommen die besten und wichtigsten Chipfirmen der Welt, vor allem natürlich Taiwan Semiconductor Manufacturing, wo, glaube ich, absolute Weltmarktleader sind. Wie haben die das geschafft? Warum haben wir das in der Schweiz nicht anbringen können?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich meine, die sind wirklich die Ersten gewesen, die sind Pioniere gewesen. Die haben es geschafft, eben nicht nur eine Firma, sondern ein ganzes Ökosystem von Firmen zu haben, wo einfach am Anfang den Markt gestaltet haben. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig dass es eben ist, Erste zu sein in einem Thema und das dann halt auch gross zu machen.
Und die sind jetzt absolut die Weltmarktführer, und ich habe mir das ein bisschen schlau gemacht. Und habe gesagt, es ist gar nicht möglich, irgendeine Firma in Amerika oder in Deutschland den Rückstand aufzuholen. Taiwan ist so weit voraus. Ist das wirklich so?
Ja, heute ist es nicht mehr unbedingt Taiwan oder Nord-Taiwan. Die Produktion ist schon vor 15 Jahren nach China verlagert.
Aber das ist aber auch von diesen Firmen. Na klar, aber die leiten das, oder? Immer noch die Taiwan Semiconductor.
Ja, heute kann man das glaube ich nicht mehr so sagen. Ich glaube, da hat schon viel mehr China jetzt den Lead übernommen. Und ja, das ist so. In dieser Branche hat man eigentlich noch 2 Möglichkeiten. Jetzt bei den Spitzenprodukten, bei den Servern und. Entweder USA oder China.
Also, du hast dich ja interessiert für Technologien. Hast, glaube ich, an einem Solarwettbewerb mitgemacht. Solarmotorrad, das ist entwickelt 1991. Also, das hat dich fasziniert, die ganze Solarindustrie und Solartechnologie.
Ja, total. Also das ist natürlich wirklich richtig pionierhaft gewesen. Denn da hat es das Rennen gegeben, Tour de Sol, und das
hast
für mich, ja, das hat für und? Mich perfekt gepasst, weil es eine gute Mischung war aus eben irgendwie technische Innovation und gleichzeitig aber eine Team-Challenge. Ich bin als Kind oder als Junge, ich bin nicht der beste Sportler gewesen und habe darum auch nicht so gerne Sport gemacht und Teamsport in dem Sinn auch nicht erlebt, aber das ist für mich wirklich so die erste Führungserfahrung gewesen, quasi so ein Team dazu zu bringen, die extra Meilen zu gehen und irgendwie zu kämpfen dafür, dass es klappt, also dass man überhaupt teilnehmen kann und nachher auch irgendwie, ja eben...
Wie viel sind sie geworden?
Keine Ahnung mehr.
Also nicht Erste. Hast du das ausgehalten?
Definitiv nicht Erste. Ja, ich kann gut mit dem leben und ich glaube, das ist... Das ist zentral, auch
heute. Du wolltest ja immer der Erste, oder? Du bist auch dann nachher Offroad-Rally-Fahrer geworden. Hast du dort einen grossen Pokal heimgebracht?
Nein, das ist wirklich bei mir so. Ich kann sehr gut damit leben, Zweiter zu sein oder eben nicht Erster müssen zu sein. Und ich will wenn man sich zurückerinnert, das ist ein gutes Beispiel bei der Tour de Sol, aber auch bei diesen Rallyes. Ich erinnere mich viel mehr an die tollen Teamerlebnisse und an Menschen, die ich kennengelernt habe, als den Rang. Habe ich echt keine Ahnung mehr, wenn, wo, welchen Rang hatte.
Aber Rally und Solar ist nicht ganz auf der gleichen Ebene, oder? Jetzt, wenn man es ein bisschen von außen anschaut und sagt, was ist zukunftsträchtig, was ist umweltschädlich, was ist nachhaltig etc. Ist das für dich jedes Thema gewesen, dass du da irgendwo rumgeblochert bist, da in Europa oder in Afrika sogar?
Ja, natürlich ist es etwas anderes, aber es hat auch mit Technologie zu tun. Und ich hatte natürlich einfach das Problem gehabt, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und dann irgendwie musste ich ein neues Hobby suchen. Und das Rallye-Fahren eben ist für mich nicht nur wegen dem Umblochen spannend gewesen, sondern ich bin gerne in der Natur draußen. Ich bin viel mehr der in die Natur rausgeht, reisen, als Städtereisen macht. Und dann kommt noch eben dazu so der Team-Spirit. Gewinnen kann man dort oder vorne mitfahren kann man auch nur, wenn es im Team stimmt. Mhm. Und von dem her sind da für mich tolle Erinnerungen, die ich da immer mit heimgebracht habe.
Und hast du den Team-Spirit gehabt oder hat dein Team funktioniert?
Manchmal besser, manchmal weniger, aber nein, wir haben es wirklich immer gut gehabt. Und das hat auch damit zu tun gehabt, dass wir gesagt haben, eben, wir wollen dort hingehen, wir wollen es geniessen. Es geht darum, dabei zu sein, es geht darum, die ganze Woche bis ins Ziel zu kommen. Und ob dann der Rang, ob wir dort oder dort sind, das ist sekundär.
Also, und dann hast du das Unternehmen aufgebaut, über das reden wir. Ein riesen Erfolg, also über 1 Milliarde Umsatz bereits. Hast du dann überhaupt noch Zeit gehabt in den letzten Jahren für ein Hobby, ein echtes Hobby?
Ja, ich glaube, gute Work-Life-Balance zu haben, das ist wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer auch irgendwo noch ein Hobby nebenan
hat. Ja, was ist es denn heute?
Ja, es ist eben das Rallye-Fahren.
Immer noch?
Ja, ja. Also natürlich, jetzt Corona-bedingt ist das auch nicht möglich gewesen, die letzten 2 Jahre. Aber nächstes Jahr freue ich mich wieder drauf.
Okay, wir reden da mit dem Roland Brack von Brack. .ch, ist das richtig, oder? Habe ich das richtig gesagt? Wir haben am Anfang gehört von Cut Off Lonely. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Black Pearl. Das passt übrigens ganz gut. Das ist nämlich beim Rallye-Fahren ist das auch unser Wake-up-Song am Morgen.
Okay. Wake-up-Song kann man also sagen. Bei mir ist der Roland Brack. Also, in Amerika haben da die grossen Leute von Bill Gates über den Steve Jobs und wie sie alle heißen, in einer Garage angefangen. Bei euch daheim im Frichtal hat es, glaube ich, keine Garage gehabt. Was hast denn du gemacht in dem Fall?
Ja, Garage ist als zweites gekommen. Ich habe im Estrich angefangen.
Eben im Estrich. Und was hast du genau gemacht von dort aus?
Ja, ich habe ein Computersystem zusammengeschraubt nach Kundenwunsch. Damals hat ein Computer irgendwie noch 7'000 Franken gekostet, als ich angefangen habe. Und dann hat man natürlich zuerst mit dem Kunden besprochen, was er braucht, und dann nachher individuell so auf seine Bedürfnisse zusammengestellt.
Aber hat es noch nicht fixfertige Computer gegeben? Hat man die wirklich individuell machen müssen? Haben die nicht können kaufen, so in einer Box, und einfach da anstellen und schauen, ob es dann läuft?
Ja, es hat fertige dann auch schon gegeben, aber eben weil sie so teuer waren, hat es sich dann eben gelohnt, die auf die persönlichen Bedürfnisse auszulegen. Weil eben nicht jeder Computer alles hat können. Und ja, die ganze Beratung und alles, was hinten dran war, da hatte ich Freude daran. Das war eigentlich mein Hobby gewesen.
Eben, das hast du mehr geschätzt eigentlich als dann das ganze andere Zeug, wo das Ganze hast noch müssen vermarkten, oder? Klütteln, oder wie sagt man dem? Oder basteln darf man nicht sagen. Gell? Das ist ein bisschen...
Nein, ich glaube, das ist auch okay. Eben, es war mein Hobby, ich hatte Freude an dem. Und am Anfang ist nicht im Zentrum gestanden, ein grosses Unternehmen daraus zu bauen. Und schon gar nicht ein Online-Handel, weil Internet hat es dort noch gar nicht gegeben.
Internet ist erst Mitte, zweite Hälfte der 90er Jahre gekommen. Aber dort hast du eben angefangen. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Und das bist du genau gewesen, oder? Du bist 49, ich meine, die alte Generation, die das gemacht hat, die Jobs, die Bill Gates, wie sie alle heißen, die sind alle in den 50er Jahren geboren. Die haben eigentlich den Weg bereitet, und die es dann auch können kommerzialisieren außerhalb, das kommt aus deiner Generation, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, dort hatte ich einfach Glück gehabt. Ich habe übrigens oft Glück gehabt in meinem Leben. Das gehört auch dazu als Unternehmer. Ich habe im richtigen Moment mit dem angefangen. Ich habe vor allem ganz am Anfang sind so richtig die goldenen Zeiten gewesen. Die habe ich eben nicht erlebt. Viele Firmen,
was heisst die goldenen Zeiten mit der grossen Marge?
Ja, genau. Und viele, die dort am Anfang gross geworden sind, die haben nachher die Umstellung und die tiefen Margen und so nicht überlebt. Und wo ich angefangen habe, da ist schon der Wettbewerb doch recht gross.
Aber was hast denn du angeboten, wo besser war als die Konkurrenz, die dort doch auch noch entstanden ist?
Ja, eben, Preise waren dort schon umkämpft gewesen, und man musste dort schon müssen halt schauen, wie man sich positionieren kann. Und am Anfang war es wahrscheinlich wirklich so, die technische Kompetenz, die Individualität und nachher natürlich auch das eben zu multiplizieren und zu übertragen, dass einfach die Kundenzufriedenheit hoch ist. Das war immer schon mein grösstes Anliegen gewesen. Und als Ingenieur natürlich habe ich mich auch dann für die Prozesse interessiert, wie man die optimieren kann.
Also das ist, glaube ich, 1997, hast du angefangen, so gross in Megenwil, also glaube bei euch. Aber dann nachher, der grosse Gump war natürlich, wo du dann in die ganz andere Richtung gegangen bist, nach Willisau. Warum nach Willisau? Dort hast du dann eigentlich die Firma so richtig angebracht und gross werden lassen.
Ja, das ist dann schon einiges später gewesen. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und vorher war es so gewesen, wir sind halt einfach vom Platz her, haben wir immer
gewusst, was im Flichtal ist doch nicht so eng. Also, dort hat es doch sicher auch Platz gehabt. Wieso ist Willisau so viel Platz offener als irgendein Ort, irgendwie eine alte Fabrik oder so im Flichtal?
Nein, wir waren ja in Megenwil, das ist nicht im Fricktal, dort war der Hauptsitz und auch das Lager. Und, ja, zu
aber Zeit... du bist immer noch verbunden mit dem Fricktal, du wohnst auch noch dort.
Ja, genau.
Okay.
Und eben, aber zu dieser Zeit haben wir dort schon 30'000 Artikel im Sortiment gehabt und über 10'000 Quadratmeter Lagerfläche.
Das ist ja unglaublich, 30'000 Artikel?
Ja. Und dann ist es eben schon nicht mehr möglich gewesen, einfach irgendwo mit einer alten Fabrik etwas zu machen. Und darum haben wir dann umgeschaut, wo gibt es etwas. Und in Willisau ist die ehemalige Lego-Fabrik leer gestanden mit über 50'000 Quadratmeter Fläche. Und das war auch so ein Moment gewesen, wo mich dann die ganze Branche für völlig verrückt erklärt hat, wo wir das gemacht haben. Weil am Anfang haben wir nur die Hälfte von der Fläche wirklich gebraucht.
Aber es ist günstig.
Aber es ist halt einfach ein bisschen weit vorausdenkt gewesen. Eben, am Anfang haben wir nicht alles beleidigt, aber wir haben nachher können das Wachstum dort abbilden.
Eben, aber ihr habt dann, glaube ich, oder du hast dann auf Roboter umgestellt. Das ist, glaube ich, doch noch ein grosser Schritt gewesen. Du hast gesagt, 20'000 Artikel hast du gehabt, jetzt hast du, glaube ich, 10-mal mehr verschiedene. Oder zum Beispiel 200'000. Also,
genau.
Das ist also, dass man da am richtigen Stelle, am richtigen Ort, den richtigen Artikel findet, ist nicht ganz eine banale Aufgabe, innerhalb von nützlicher Zeit.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich einhergegangen, dass man irgendwie mit dem Platz, mit Sortiment ausbauen, mit Logistik professionalisiert, dann hat man wieder können Sortiment noch mehr ausbauen, auch eben in neue Produktbereiche vorstoßen und Und so ist es so.
Aber das war ein grosser Schritt. Also am Anfang war es nur auf Elektronik. Das war dein Gebiet. Mhm. Aber als du gesagt hast, ich mache das Gleiche wie der Jeff Bezos, der hat angefangen mit Büchern, oder? Und am Schluss verkauft alles. Hast du das irgendwie dann so ein bisschen als deine Leitschnur genommen?
Ja, ich bin nie der gewesen, wo irgendwie andere hat versucht nachzumachen.
Ich meine, ich sage ich auch nicht.
Ich habe geschaut,
was. Ist aber natürlich, dass man sagt, was kann man noch machen? Ja, was machen wir noch nicht?
Ja, genau.
Also, dann machen wir es halt jetzt, oder das, was wir noch nicht machen, oder?
Ja, genau. Also es ist naheliegend gewesen, weil am Anfang eben, also wir haben uns mit diesen digitalen Technologien auskennt, mit Netzwerk und so weiter, und immer mehr Produkte rundum sind dann auch irgendwo digitalisiert worden und am Internet gehangen. Und dann war es natürlich naheliegend gewesen, dass wir angefangen haben, digitale Fotoapparate verkaufen und Unterhaltungselektronik und so weiter. Und so ist es halt Hand in Hand immer weiter
gegangen. Und dann was verkauft ihr jetzt nicht eigentlich? Oder noch nicht? Eigentlich verkauft ihr alles. Der Jeff Bezos verkauft auch, glaube ich, alles, oder?
Ja, also wir verkaufen heute einfach das nicht, was man nicht per Post kann verschicken kann.
Sachen, Nahrungsmittel.
Ja, genau. Frische Sachen, gekühlte Sachen.
Er hat jetzt mittlerweile, auch so eine Firma für Fresh Food hat er gekauft. Könnte vielleicht auch noch kommen bei dir. Er hat noch sogar noch Zeitung gekauft. Washington Post kommt vielleicht bei dir auch noch. Etc. Aber da muss man doch sagen, das ist ja eine unglaubliche Erfolgsstory. Du hast jetzt, glaube ich, 1000 Leute, ist das richtig?
Ja.
1 Milliarde Umsatz.
Ja.
Und wie viel Gewinn?
Ja, die Margen sind dort schon her gewesen und
oh
sind immer noch her.
Jetzt kommt das grosse Gejammer. Weil so hart kann es nicht gewesen sein, weil seit 2020 bist du in der Liste der 300 Reichsten von der Schweiz mit einem geschätzten Vermögen von 450 bis 500 Millionen. Liegen die etwa richtig, die von der Bilanz, die das gemacht haben?
Das ist, glaube ich, die Rangliste, wo ich am wenigsten stolz drauf bin, drin
zu sein. Erzähl mal. Also mein Vater hat mal gesagt, als ich angefangen habe, ein bisschen Erfolg hat, gesagt, du darfst, also ich würde mich so schämen, wenn du mal in so einer Liste würdest vorkommen und so. Ich habe mich daran gehalten, du nicht.
Ja, siehst du, dort haben wir etwas gemeinsam.
Nein, aber du bist jetzt in dieser Liste drin, oder? Also stimmt das in etwa, also halbe Milliarden Vermögen, ist das etwa so viel wert, deine Firma?
Das ist ja einfach eine reine Schätzung. Weder habe ich privat das Geld auf dem Konto noch in der Firma, sondern die hat einfach geschätzt, wie viel die Firma könnte
das
wert sein.
Das ist ja klar. Und würdest du sagen, das liegt etwa so?
Keine Ahnung. Das
weiss man. Das hast du selber auch schon überlegt. Bist du eigentlich 100% Besitzer?
Ja.
Und hast du nie daran gedacht, etwas anderes? Weil, was ja noch seltsam ist, oder, dass du deine Firma nach dir benannt hast. Oder?
Ja,
warum machst du das? So. Das machen die meisten anderen nicht. Also, der Steve Jobs hat Apple gemacht, der Bill Gates Microsoft, der Elon Musk, ich nehme jetzt ein bisschen die grossen Schuhnummer, hat Tesla gemacht und andere Firmen wie Weltraumfirmen. Aber niemand hat es nach seinem eigenen Namen benannt. Unter anderem darum wahrscheinlich, weil er denkt, wenn du mal eine Börse gehst, wo du verkaufen, ist das vielleicht besser.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das hat ganz einen einfachen Grund. Vielleicht war am Anfang eben die Ambition zu wenig gross gewesen. Am Anfang war es eine Einzelfirma gewesen und dann ist die Pflicht, dass der Name drin ist. Von dem her hatte ich die Wahl gar nicht gehabt. Ich habe erst 2003, etwa nach 10 Jahren, dann das umgewandelt in eine Aktiengesellschaft. Und dann war es eigentlich schon zu spät gewesen, zum
Namen kann man wechseln. Wie heisst er da? Der Herr Zuckerberg hat ja seine Firma auch ein bisschen umbenannt. Und die ist noch ein bisschen grösser als deine, oder?
Ja, vielleicht hatte ich zu wenig Mut für das.
Okay, das bleibt also Brack.
Ja, das bleibt es. Ja.
Aber ein Gang an Börsen ist das eine Option für die nächsten Jahre?
Keine Ahnung, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Pensionierung.
Nein, du musst ja nicht warten bis zur Pensionierung. Wenn du sagst, ich will jetzt noch so viel wachsen und brauche jetzt einfach, das macht man ja, wenn man wachsen will, in erster Linie fremdes Geld reinholen, vielleicht noch Kontrolle zu behalten. Ist das eine Option gewesen, mit der du dich je auseinandergesetzt hast?
Ja, also wegen dem Namen nochmal, ich finde das schon noch eine spannende Frage, oder? Und wenn ich etwas würde anders machen würde, das ist eines der ganz wenigen Sachen, die ich wahrscheinlich anders machen würde, würde aber tatsächlich einen anderen Namen wählen.
Mm-hmm, eben. Aber jetzt aus Bescheidenheit oder eben wegen der Sache, dass das, eben wenn man da mit Publikumsgesellschaft werden, dass das ein Hinderungsgrund könnte sein?
Ah nein, also mit dem hat es definitiv nichts zu tun. Ich glaube, es sind mehr praktische Überlegungen, dass für mich ist es jetzt noch okay, aber meine Kinder, die haben die Wahl gar nicht gehabt. Die tragen den Namen ja auch. Und,
die sind noch relativ jung, oder?
Genau.
Und du bist auch noch relativ jung mit 49, du wirst noch ein bisschen bleiben. Hast du das Gefühl, dass einer von deinen Kindern, du hast zwei Kinder, bist glaube ich geschieden, das wird übernehmen? Das wäre das ein Ziel für dich, das du dir erhoffst?
Ich habe immer versucht, das wirklich offen zu behalten und gar nicht die Erwartung erst zu haben. Ich glaube, auch dort haben wir beide etwas gemeinsam. Unsere Eltern haben uns die Freiheit gelassen, wo wir jung waren, zu machen, was wir Freude haben und nicht eine riesen Erwartung haben, du musst mal das oder dieses machen. Und ich glaube, mir hat das geholfen. Wir haben die Eltern schon, als ich klein war, gesagt, du kannst machen, was du willst, aber du bist dann auch selber dafür verantwortlich. Und mir hat das gut getan. Und ich glaube, das ist etwas, was ich von meinen Eltern mitnehme, dass ich dem Kind nicht vorgeben will, was sie machen.
Ja, aber gut, aber Entschuldigung, dein Vater war der Herr. Der hat ja da nicht irgendwie dir eine Offerte machen können, dass du auch der Herr wirst. Aber du bist jetzt der Roland Brack, Besitzer von einem Unternehmen, wir haben das etwa Dimensionen vorher beschrieben, das ist eine andere Ausgangssituation.
Ja, aber das ändert nichts daran, dass meine Kinder sind meine Kinder und die haben ihr Leben. Und ich finde, das ist auch richtig. Die sollen entscheiden, was für sie eine spannende Zukunft ist und was sie machen wollen. Das,
Gut, die Frage stellt sich jetzt einfach noch nicht ganz so. Aber irgendwann wird es dann vielleicht ein bisschen aktueller. Also, der Roland Brack hat das angebracht, wir haben ein bisschen Dimensionen vom Unternehmen beschrieben. Jetzt haben wir noch ein bisschen schauen, was passiert ist da in der letzten Zeit. Wir haben ja so irgendein grosses Ereignis gehabt, nämlich Corona und Lockdown. Und werden es vielleicht wieder überkommen, wenn man jetzt gerade nach Österreich schaut und nach Bayern etc. Reden wir doch darüber nach dem nächsten Musiktitel. Was hören wir?
Jetzt hören wir «Uno Momento» von der Severina.
Musik aus Kroatien, ausgewählt von Roland Brack. Was ist deine Affinität zu Kroatien und zu dieser Musik, Roland?
Also ich war dort ja auch öfters am Rallye fahren und ich finde die Musik einfach wahnsinnig energetisch. Mhm. Und
hast du etwas verstanden, was sie da gesungen hat?
Nein, nicht wirklich.
Okay, ich auch nicht. Habe nicht verstanden. Also danke vielmals für das. Ist nicht in unserer normalen Playlist, aber am Sonntag passiert eben musikalisch das, was unser jeweiliger Gast will und nicht, was wir wollen. Also reden wir über Corona, das ist das Beste, was dir passieren konnte als Geschäftsmann, oder?
Ja, natürlich sind wir ein Gewinner von dieser Pandemie, da kann man nicht wegdiskutieren.
Kannst du mal ein bisschen benennen, wie stark ist Business in den letzten 12, 18 Monaten gestiegen?
Ja, das war tatsächlich verrückt. Also normalerweise wachsen wir ja vielleicht nur so zwischen 10-15% pro Jahr. Und letztes Jahr waren es 27% im Umsatz. Wenn man aber die Päckchen anschaut, dadurch, dass es eine Verschiebung gegeben hat und viel mehr Privatkunden bestellt haben, dann ist es, haben wir fast eine Verdoppelung gehabt.
3,2 Millionen Päckchen. Das ist ja unglaublich und auch eigentlich unerhört, dass man da auf diese Art und Weise einfach das Zeug in der Welt umschickt. Oder in der Schweiz oder in Liechtenstein umschickt, um es präzise zu sagen.
Ja, das ist eine unglaubliche Zahl. Das ist so. Und das war natürlich für das Team eine gewaltige Herausforderung. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass meine Leute das geschafft haben.
Was heisst das? Sie mussten 16 Stunden arbeiten, oder wie?
Ja, also vorher haben wir ganz normal einschichtig gearbeitet und dann während der Pandemie, beim ersten Lockdown sogar dreischichtig. Das ist natürlich.
Ja, aber haben Sie einfach mehr Leute angestellt?
Ja.
Also haben Sie das können in kurzer Zeit Leute anstellen, die dann das auch machen können? Weil es ist ja eine automatisierte Arbeit. Wir haben, glaube ich, 300 Roboter. Ich habe so Bilder gesehen, vor allem von Amazon und so. Ich weiss nicht, da ist die Arbeit die wichtigste oder die qualifizierteste Arbeit, machen, glaube ich, die Roboter, oder?
Nein, so kann man das nicht sagen. Nein. Also wir haben natürlich sehr viele qualifizierte Mitarbeiter, zum Glück.
Klar.
Und ja, das war eine gewaltige Herausforderung, weil auch wir haben ja einen Teil von der Belegschaft hat nicht mehr arbeiten dürfen, weil sie Risikogruppe war. Das heisst, gleichzeitig mit der Explosion von der Bestellungen haben wir zuerst einmal etwa 20% der Leute gehabt, die nicht mehr arbeiten dürfen. Und dann haben wir natürlich nachher um mehr als Doppelte müssen aufstocken. Und dort hat uns natürlich aber geholfen, dass es eben andere Firmen
gab. Wo haben denn die Leute geholt? Also ich meine eben dann zwei Schichten Betrieb, 7 Tage in der Woche, 25'000 Päckchen am Tag. Wie viel sind das? Also wenn man das Eisenbahnwagen würde darstellen wollen, wie viel sind das?
Ja, das sind irgendwo zwischen 30 und 40 Sattelschlepper am Tag.
30 bis 40 Sattelschlepper am Tag? Und aber Post, also ihr habt das nicht irgendwie über Post einfach abgegeben, das geht ja dann nicht.
Doch, doch.
Ja, also aber gut, eben, aber also dann können bei der Personal nächsten Post angehen und dann die eure Päckchen bringen.
Eben, zum Personal, das ist schon eine spannende Geschichte, oder? Wir haben dort dann auch Kooperationen geschlossen mit Firmen, die eben zum Teil nicht mehr haben können arbeiten. Und so haben wir natürlich sehr schnell können, sehr viele Leute zum Glück onboarden und das hat sicher geholfen. Aber nichtsdestotrotz, für die ganze Führungsmannschaft ist das eine Weltaufgabe gewesen, so viele neue Leute einzuarbeiten und so weiter.
Und hat es funktioniert? Es ist ja noch Pünktlichkeit, oder wie schnell können wir liefern? Das ist ja ein Teil von der Qualität, die ihr anbieten wollt. Ist die jetzt zurückgegangen, weil es einfach nicht mehr bewältigbar war in den normalen Zeiten?
Ja, also natürlich haben wir zahlreiche Sorgen und Probleme gehabt und sind sicher auch mehr Fehler passiert als sonst. Aber insgesamt glaube ich, dass eben da hat meine ganze Mannschaft wirklich einen unglaublichen Job geleistet. Und ich glaube, das war auch nur möglich gewesen, weil man irgendwie motiviert war, weil man das Gefühl hatte, ja, man kann in dieser schweren Krise etwas beitragen zur Versorgung des Landes und auch zur Abwendung. Wir haben ja ganz viel Schutzmaterial verkauft. Und ich glaube, nur so konnte man die Motivation können aufbringen, eben so über das Normale rauszugehen.
Eben, ich glaube, das muss man ja sagen, wir haben das erlebt und die Gestelle in den Läden waren nie leer gewesen. Die Online Produkte sind gekommen. Also in dem Sinn hat das System funktioniert unter ganz schwierigen Umständen. Eben wenn du jetzt hörst, eben die Zahlen, wie sie in die Schweiz umgehen, dann haben wir eben, was in Österreich passiert und aus dem Osten, eben vielleicht auch von Kroatien und von dort her, Tschechien etc., wenn man die Zahlen anschaut, das ist nicht sehr erbaulich. Hast du das Gefühl, wir steuern auf einen neuen Lockdown zu?
Also natürlich beruhigt mich das, beunruhigt mich das auch.
Ui, sogenannte falsche Versprechen, ja. Gut. Ja.
Nein, natürlich beunruhigt mich das, wenn ich das ja anschaue. Und ich meine, ja, ich bin ein Ingenieur, ich stütze mich auf die Wissenschaft und auf Zahlen. Und, aber ja, was wir dann wird müssen machen, das ist zum Glück nicht meine Aufgabe.
Aber sind Sie da vorbereitet? Können Sie da einfach wieder Pläne aus der Schublade rausziehen, um das zu machen? Auch vielleicht eben noch einen grösseren Ansturm oder noch grössere Quantitäten zu bewältigen.
Ja, also dass es wieder so wird sein wie im ersten Lockdown, da mit dem rechne ich jetzt nicht. Aber natürlich haben wir überall allen Ecken und Enden ausbauen in der Zwischenzeit. Und ich glaube, alle, die in dem Ganzen, auch Post und alle anderen Akteure, haben ausbauen und aufgeholt.
Welche sind denn die anderen Akteure? Welche sind denn eure Hauptkonkurrenten?
Ja, Im Inland hat es natürlich beispielsweise Galaxus, wo deutlich grösser ist.
Viel grösser?
Ja.
Wie viel?
Ja, mehr als doppelt so gross.
Also ist das ein Challenge für dich, das auch irgendwie wegzumachen?
Nein, das war immer so ein bisschen mein Weg gewesen, dass ich viel lieber zusammengearbeitet habe und die das sind ja auch unsere Partner.
In welchem Bezug?
Und von dem her, ja, also die wahre Konkurrenz, die ist im Ausland, in China und in Amerika.
Eben, die Chinesen, die schicken auch Päckchen in die Schweiz. Wie sieht denn das aus?
Ja, das für Nano ist das Volumen deutlich zurückgegangen jetzt während der Pandemie. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich ein kurzfristiger Effekt. Das wird sich wieder ändern und wird wieder anziehen.
Also eben etwas aus Willisau schicken, da in die Landschaft raus, ist etwas anderes, als wenn man so ein Shenzhen schreibt. Die haben es eigentlich schwieriger. Und trotzdem haben die Marktanteile geholt, einfach weil sie wahnsinnig viel billiger sind, oder? Ja. Könnt ihr einen Preisvergleich machen? Also wie alle Leute, die sich mit dem beschäftigen, das kann man im Internet ja abchecken. Wie ist der Preisunterschied so im Generellen zwischen dem Schweizer Angebot und dem chinesischen Angebot fürs Gleiche?
Ja, ich glaube, das kann man so gar nicht sagen, weil man kann ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das Problem ist dort meistens, dass das ja Produkte sind, wo vielleicht gar nicht einmal zugelassen sind, wo keine CE-Prüfungen haben und so weiter.
Aber ihr holt ja Produkte aus China, ist ja klar, oder?
Ja, natürlich, aber wir haben ja dort klare Vorgaben, was für Zertifizierungen die Produkte müssen haben und Und an die halten wir uns natürlich auch.
Und wie viele von diesen chinesischen Angeboten sind nicht zertifiziert und wie viele sind doch auch noch am Schweizer Standard entsprechend? Ihr werdet das sicher ein bisschen kontrollieren, muss ja Konkurrenz im Auge haben.
Ja, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu kontrollieren. Mhm. Also das, natürlich gibt es zig Millionen Produkte und so weiter. Ich glaube, es ist mehr die Überforderung vom Konsumenten, eben dann das Richtige zu finden. Das ist, glaube ich, das Problem, dass man eher von der Auswahl erschlagen wird.
Wie ist es so, eben der Konkurrent im sonstigen Ausland? Zalando zum Beispiel, ist das auch ein Konkurrent von euch?
Nein. Die machen ja Fashion, Mode. Und
an das hast du noch nicht gedacht? Schuhe kaufen? Ich habe gedacht, das wird nie funktionieren, online-mässig Schuhe zu verkaufen. Ich bin völlig falsch gelegen, weil einen Schuh kaufe ich nur, wenn ich ihn am Fuß habe. Aber hättest du das erwartet, dass Schuhe im Online-Business so abfahren?
Ich bin immer sehr vorsichtig mit so Aussagen, irgendetwas wird nie. Ich glaube, Zalando ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man es in der Schweiz einfach verpasst hat, dort rechtzeitig irgendetwas zu machen. Und der Markt ist jetzt eigentlich komplett in ausländischen Händen. Und das, ich bin zwar dort nicht drin, aber das tut
aber
mir
wahnsinnig weh. Aber könntest du dir das überlegen und sagen, okay, denen zeigen wir es jetzt nochmal?
Nein, die sind schon viel zu weit. Die sind nicht mehr einzuholen, glaube ich. Aber ja, das ist schon meine Mission, eben zusammen mit Galaxus, mit Microspot und so weiter, eigentlich in den Schweizer Markt zu verteidigen, wenigstens im IT- und Unterhaltungselektronikbereich, dass wir da eben nicht auch so überrollt werden und da weiterhin Wertschöpfung in der Schweiz passiert.
Aber für all das hast du natürlich nicht so viel Zeit, weil du brauchst noch viel Zeit im Fernsehstudio, du bist ja noch Fernsehstar geworden, mit Anführungs- und Schlusszeichen, und zwar bei Höhle der Löwen. Über das wollen wir reden. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste Musiktitel?
Der nächste Titel ist Jerusalema. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel, wie Musik Menschen kann verbinden kann.
Jerusalema, ich kann ja
Bei mir ist der Roland Brack und er hat nicht nur seine Firma nach sich benannt und seinen Namen damit an einer grossen Öffentlichkeit bekannt gemacht. Nein, er hat auch noch selber wollen ins Fernsehen kommen und ist Fernsehstar geworden bei Höhle der Löwen, wo man so auftritt als Investor, wo da irgendwelche Start-up-Leute ihr Zeug anbieten. Aber das Ganze ist ja in erster Linie eine Fernsehshow. Roland, warum machst du das?
Also, das stimmt übrigens nicht ganz. Das war nicht mein Ziel, ins Fernsehen zu kommen. Im Gegenteil, das wäre wahrscheinlich etwas Letzte gewesen, wo ich erwartet hätte, dass ich mal im Fernsehen landen würde.
Ja, aber du hast es aber gemacht, was sie gefragt haben, oder? Wo da Jörg Marquardt, der auch ein extrovertierter Typ ist im Gegensatz zu dir, und andere, die sich zeigen wollen, da sitzt ja auch noch der Roland Brack, der natürlich einen Leistungsausweis hat, oder? Was er angebracht hat, und setzt sich dort an in seinen total auffälligen Schöpen. Also nicht nur ins Fernsehen, reinsitzen, sondern auch noch möglichst auffällig reinsitzen, oder?
Ja, aber das ist nicht mein Thema. Ich bin ein Fan. Ich habe einfach wahnsinnig Freude eben an Unternehmertum und an Startups. Und meine Mission dort ist, jungen Menschen Unternehmertum als etwas Erstrebenswertes können zu zeigen. Die Sendung schauen ja auch viele Familien mit den Kindern. Und das Beste, was uns in der Schweiz passieren kann, ist, wenn die nächste Generation möglichst viele Unternehmen gründet und Start-ups auf den Weg bringt.
Aber wie viel von diesen Investments, die du gemacht hast, wie viel hast du übrigens gemacht? Es ist jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Staffel, die gelaufen ist.
Die dritte Staffel läuft jetzt gerade.
Wie viel hast du da bis jetzt investiert, an wie vielen Orten?
Bis jetzt habe ich 28 Beteiligungen gesammelt in dieser Zeit.
Wow.
Sind nicht ganz alle aus der Höhle der Löwen, aber die meisten mit Abstand.
Mhm. Und wie viel Geld ist da geflossen?
Rund etwa 5 Millionen.
Also richtiges Geld. Also das ist ja nicht nur irgendwie so ein Hobby am Spieltisch oder irgendwo sonst, sondern richtiges Geld. Wie viel funktionieren von diesen 28?
Das werden wir dann sehen. Das ist, glaube ich, noch zu früh, um das jetzt schon zu beurteilen.
Wie viele sind gefloppt? Kann man das jetzt schon beurteilen?
Ja, eben, ich glaube, das wird man dann sehen. Was ich gesehen habe, ist, dass wir viele haben, die wirklich sehr gut unterwegs sind. Und vor allem auch jetzt, wenn man vergleicht von der zweiten zur dritten Staffel, haben wir wirklich eine deutliche Professionalisierung einerseits von den Start-ups, aber auch von den Löwen. Und durch das ist auch die Investitionssumme deutlich gestiegen. Und von dem her glaube ich, ja, die Sendung am Anfang haben ja viele sich so gefragt, ja, machen die noch Show und so. Aber ich glaube,
die Sendung, habe ich mich auch gefragt.
Ja, eben, ich glaube, die Sendung, die hat sich jetzt ihren Platz in dem Ökosystem, Start-up-Ökosystem von der Schweiz erkämpft. Und ich glaube, das ist auch gut so.
Aber du tust ja dich dann beschäftigt mit Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Irgendwie welche Nahrungsmittelprodukte, oder? Wo etwas Spezielles ist, irgendwie vegan oder sonst etwas Spezielles. Und du hast doch immer gesagt, du solltest etwas machen, von dem du etwas verstehst. Also da investierst du einfach, weil du dort vielleicht auch einen Druck hast, um irgendwie nicht zu sagen, ich bin jetzt draus, sondern ich bin drin in Sachen, wo du keine Ahnung davon hast.
Ja, aber das ist Unternehmertum. Also Unternehmertum,
das ist nicht Unternehmertum. Ja, das ist nicht Unternehmer, das ist Investoren.
Nein, Unternehmertum heisst auch, dass man aufbricht in neue Gebiete und dass man auch immer bereit ist, Neues dazu zu lernen. Und für mich ist das ein unglaubliches Abenteuer. Ich lerne dort so viel. Ich lerne vor allem auch unglaublich spannende Gründer und Gründerinnen kennen. Und das in einer relativ kurzen Zeit.
Eben, man kann es doch gar nicht seriös anschauen. Oder? Innerhalb von 10 Minuten kommen die, präsentieren etwas, erzählen etwas und sagen, meine Firma ist 1 Million wert oder 10 Millionen wert. Wer will da mitmachen? Das ist doch nicht seriös. So tut man doch nicht Investmententscheidungen treffen, oder?
Nein. Also wenn du die Sendung schaust, dann siehst du, also ich bin dort schon sehr konsequent. Ich investiere nur, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch etwas beitragen. Und wenn ich das Gefühl habe, das interessiert mich auch, dort drinnen einzuschaffen. Sonst investiere ich nicht. Ja. Und was, das Einzige, was bei der Ausstrahlung sage jetzt nicht ganz stimmt, ist, dass wir zum Drehen brauchen wir zwischen 3/4 Stunde und 1,5 Stunden mindestens pro Case. Das heisst, wir stellen einiges mehr Fragen als die ausgestrahlt werden. Der Sender tut das natürlich dann kürzen auf den spannendsten Teil. Und das war für mich auch extrem spannend, zum sehen, irgendwann nach einer Stunde oder so stellt sich so eine Situation ein, wo man das Gefühl hat, ja, man hat jetzt wirklich alle Fragen gestellt, wo man hat müssen, um das können seriös beurteilen.
Aber Moment, da werden also Angebote gemacht von 2 bis 10 bis 20%. Also wenn ihr das verirrte 2% von irgendeinem Start-up haben, was will man da für einen Einfluss nehmen? Was ist da interessant dran? Da ist man doch einfach ein Nobody. Da ist man einfach den Geld geben, wo kann hoffen, dass die anderen das einigermaßen richtig machen.
Nein, ja, da sehe ich anders. Also, der Punkt ist ja, wenn es Unternehmertum und insbesondere Startups ist einfach auch ein Team, ein Zusammenspiel vom Team, das wichtig ist. Und was ja nicht sein darf, ist, dass wir schon in einer ersten Finanzierungsrunde irgendwie den Gründer Mehrheit wegnehmen oder
das ist
so.
Klar, das heißt, die müssen Mehrheit
halten. Es muss ein gesundes Verhältnis bleiben.
Aber die eben so, aber 10 oder 20% oder sogar nur 5%. Das ist doch also Peanuts. Das wird doch nicht ernst genommen von denen.
Doch, ich meine, ich habe ja eine klare Rolle. Ich will nicht dort Unternehmen übernehmen und ich will auch nicht operativ zu fest reinreden, sondern meine Aufgabe ist, Pass zuzuspielen, und aber durch sollen Gründer schiessen. Und darum sollen sie auch klar die Mehrheit haben.
Darum bist du dort kein Unternehmer, im Gegensatz zu deinem Unternehmen, wo du 100% hast und das Ganze sagen, sondern du bist Investor. Und da muss man doch unterscheiden zwischen Unternehmer und Investor. Und wenn man da sagt, ich trete als Unternehmer auf, nein, dort bist du kein Unternehmer.
Das ist richtig, natürlich eben muss man sich der Rolle klar sein.
Aber bist du ein guter Investor?
Das wird sich dann zeigen.
Nein, ich frage, hast du Erfahrung? Als Unternehmer, Chapeau. Also hast du richtig angebracht. Und hast immer wieder das Geld in die Firma da und das Wachstum selber finanziert. Das ist eine Leistung. Aber hast du Erfahrungen als Investor bei Startups?
Die bin ich jetzt am Sammeln. Und sicher bin ich nicht der beste Investor. Wahrscheinlich bin ich nicht so gut im Nein sagen, zum Beispiel. Ich kann nicht über Leichen gehen. Ich bin jemand, der eher zahm
ist. Aber du kannst es leisten, auch 5 Millionen als Bein zu reichen, wenn worst comes to worst. Dann hast du wegen dem immer noch etwas nachts essen,
ja,
oder?
Ja, ich investiere ja nicht 5 Millionen in einen Case.
Ist ja klar.
Das ist undenkbar, sondern es sind das viele verschiedene. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass sich dann das Risiko ein bisschen verteilt. Und jetzt eben mit 28 Startups am Start und sehe ich jetzt nach diesen 3 Jahren Erfahrung, eben, einige von denen werden es arbeiten und die werden hoffentlich dann die Verluste können ausgleichen.
Aber wie gehst du jetzt mit dem um, als so, wie du sagst, introvertierte Person, so eben ein Fernsehstar oder eine Fernsehpersönlichkeit zu werden, wie es sich auf der Straße erkennt, ist das angenehm?
Ja, eben, für mich ist das nicht im Zentrum gestanden.
Ist klar, aber es ist ein Effekt.
Dem, was ich dort mache.
Ja, nein, Moment.
Dass ich auf der Straße erkannt werde, ja. Das habe ich natürlich in Kauf genommen. Ist ja klar, hat man müssen so erwarten.
Und was sind da die Reaktionen, die du meistens gehört? Die Leute sind ja meistens nett, oder?
Ja, total. Also, das ist eigentlich schön in der Schweiz. Da sind alle nett und finden es meistens ja toll, dass man etwas macht in diesem Bereich.
Okay. Und da hast du das Gefühl, das machst du weiter und auch in deinem Umfeld, die finden das gut, deine Familie findet das gut oder sind sogar schaurig stolz auf dich, dass du da jetzt im Fernsehen in deinen immer wieder ausgefallenen Jobs, wie viel hast du übrigens von denen?
Ah, schon noch ein paar.
Also wie viele?
Kommen ja noch ein paar Staffeln.
Aber das ist dann noch ein bisschen speziell.
Sofern ich dann wieder
das neue. Das ist fast schon Gottschalk-esque, oder, wie du da auftrittst. Der tut sich auch durch dein Äußere zum Teil noch ein bisschen in besonderen Vordergrund schieben. Okay, also weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns vielleicht spätestens bei der 2. Milliarde.
nein, ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir das nächste Mal reden wir dann eben über die Erfolge von diesen Startups.
Okay, und da gibt es dann eine ehrliche Antwort.
Da bin ich auch sehr gespannt,
weil ich weiss, eben aus anderen Ländern und so, da sind viele Flops dabei gewesen. Ich meine, das Ganze kommt aus Japan, wie viele es jetzt am Fernsehen, Japan oder Südkorea. Schon 2004 ist dann nach Großbritannien gekommen, 2014 nach Deutschland. Und dann 2019 in die Schweiz.
Aber das gehört dazu, Flops gehören dazu, oder? Ich glaube, dort haben wir wirklich, wir müssen in der Schweiz, wir müssen das Mindset lernen, dass Sachen nicht dürfen scheitern.
Das ist klar.
Das ist so zentral beim Unternehmertum.
Genau.
Und das glaube ich, ja.
Also deine Sätze oder ein Satz von dir zum Unternehmertum: starte so früh wie möglich ins Unternehmertum. Zweitens, sei experimentierfreudig. Und drittens, verzettele dich nicht. Und ich würde dann dazu fügen, bis am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das muss auch noch sein. Du musst auch noch eine Branche finden, wo Wachstumspotenzial hat, nicht eine, die auf dem absteigenden Ast ist, oder?
Ja, natürlich. Und Glück gehört auch immer noch ein bisschen dazu.
Genau, und das hast du gehabt. Und danke vielmals, dass du gekommen bist, Roland. Was ist dein letzter Musiktitel?
Ja, danke auch vielmals. Der letzte Musiktitel, der hat auch noch mal ein bisschen Energie. Ein Latino-Song, «I said to Pego».
Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.